Schlagt eure Bibeln bitte auf zu Matthäus Kapitel 15. Matthäus Kapitel 15. Ich weiß nicht, ob dir aufgefallen ist, dass hier vorne gerade nicht stand, was jetzt passiert. Häufig steht da immer Begrüßung, Abendmahl, Predigt, schönen Sonntag. Aber heute steht nichts da. Und wahrscheinlich, weil niemand so genau wusste, was ich jetzt hier mache. Auf unserem Planungszettel für den Gottesdienst hat Daniel geschrieben, Abendmahlspredigt. Jemand anders sagte mir, könntest du eine Kurzpredigt halten und dann ins Abendmahl überleiten? Ich dachte, ich würde eigentlich lieber ein Abendmahl mit Überlänge machen. So. Was immer, irgendwas dazwischen wird sein, ist auch egal. Wichtig ist, dass es in deinem Herzen, so wie Dirk gesagt hat, gleich heiß wird. Und nicht, weil ich so tolle Worte sage, sondern hoffentlich, weil Gott mich benutzen wird, zu dir zu sprechen und weil du dich von seinem Wort einfach inspirieren und bewegen und herausfordern lässt. Lass uns anfangen in Matthäus Kapitel 15, Vers 21. Dort steht, Jesus ging weg von dort und zog sich zurück in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, eine kanäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie, ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Jesus ist wieder unterwegs und eine Frau kommt mit einem großen Bedürfnis. Sie nennt ihn Sohn Davids und sagt, meine Tochter ist krank. Sie hat einen bösen Geist. Wahrscheinlich eine sehr emotionale Geschichte für die Frau. Es geht nicht um sie persönlich direkt, aber um ihre Tochter. Und wie das jemanden einnehmen kann, haben wir vielleicht auch in den letzten Tagen gesehen, wenn über Baby Charlie geredet wurde. Wahrscheinlich fiebert die halbe Welt mit diesem Kind, was mittlerweile leider verstorben ist, was einen genetischen Defekt hatte und deswegen unheilbar krank. Aber die Medien berichten im großen Stile und viele Leute waren fieberhaft dabei. Punkt Nummer eins hier heißt große Not. Die Frau spürt eine große Not. Und große Nöte können für jeden anders sein. Für mich im Moment empfinde ich es irgendwie als große Not, dass meine Mutter gesundheitlich stark abgebaut hat, im Moment auf einer Kurzzeitpflegestation liegt und ich bete und fühle mich hilflos, weil irgendwie bin ich weit weg. Wir fahren zwar nächstes Wochenende mal hin, aber ich kann nicht wirklich was machen. Ich bin hilflos. Eine andere große Not, die ich spüre, ist irgendwo meine Arbeit. Ich komme nach 8 Stunden Arbeit nach Hause und fühle mich einfach schlapp. Ich will eigentlich nichts mehr machen, weil ich denke, ich bin fertig. Ich bin halt auch keine 20 oder 30 mehr und früher habe ich darüber gelacht. Und hier vorne lacht jetzt Johanna. Und wenn du mal so alt bist wie deine Eltern jetzt, dann wirst du dich vielleicht dran erinnern und denkst, boah, hat er damals gesagt, jetzt bin ich auch müde, wenn ich nach Hause komme. Aber du stehst so früh auf, dann wäre ich wahrscheinlich schon lange tot. Ja, ich würde gerne nach der Arbeit mehr machen und denke, boah, könnte dies machen, ich könnte das machen, aber irgendwie, ich fühle mich schlapp und ich mache auch Sachen klar. Aber irgendwo empfinde ich es irgendwo als eine große Not, weil ich hätte so viel Sachen, die ich gerne machen würde, die ich aus zeitlichen oder aus körperlichen Gründen einfach nicht machen kann. Was ist deine große Not? Bist du vielleicht selber krank? Und es geht irgendwie seit Tagen, seit Wochen, seit Monaten, vielleicht seit Jahren nicht wirklich vorwärts. Bist du arbeitslos? Hast dich schon oft beworben? Bis jetzt keine neue Stelle angeboten bekommen? Bist du ledig? wünschst dir schon seit langem, dass du endlich jemanden findest, den du in der Zukunft vielleicht heiraten würdest. Hast du Beziehungsprobleme in der Ehe, vielleicht mit deinen Eltern, mit deiner Tochter, mit Arbeitskollegen, in der Nachbarschaft, wie auch immer? Ist das vielleicht deine große Not? Oder sind es irgendwelche Sünden, von denen du umkehren möchtest, aber nicht wirklich umkehrst oder umkehren kannst, weil du dich zu schwach fühlst oder weil die Versuchung immer wieder zu groß ist? Große Not, das war zumindest das, was die Frau hier spürte. Vers 23, die ersten paar Worte. Wie ist die Reaktion von Jesus? Und er antwortete ihr kein Wort. Na prima. In der Elberfelder Übersetzung heißt es, er antwortete ihr nicht ein Wort. Und das ist mein zweiter Punkt, nicht ein Wort. Die Frau hatte Hoffnung. Sie hatte wahrscheinlich gehört, dass er schon viele geheilt hatte. Und deswegen macht sie sich auf, will unbedingt zu Jesus, bereitet sich, sage ich jetzt mal, vielleicht auch noch gut vor, nennt ihn Sohn Davids und dacht, wenn er das von mir hört, dann wird er wahrscheinlich mir die Bitte erfüllen. Dann sieht er, dass ich Respekt vor ihm habe. Was macht Jesus? Er macht nichts. Nicht ein Wort. Was für eine Enttäuschung. Vielleicht hast du für deine große Not schon mal gebetet. Ich gehe mal schwer davon aus, dass du es tust. Was ist bis jetzt an Reaktionen gekommen? Vielleicht hast du einen Tag gebetet, zwei Tage, eine Woche, einen Monat. Und die Antwort bisher ist nicht ein Wort. Nichts passiert. Wir lesen weiter ab Vers 23b. Da traten die Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen, lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Bei Luther steht hier klein unten drunter, es kann auch übersetzt werden, stell sie zufrieden. Also entweder wollten die Jünger, dass er ihr hilft, oder sie wollten einfach, dass er sie wegschickt. Jedenfalls, die Jünger wollten ihre Ruhe haben, wie immer Jesus das anstellen sollte. Vers 24. Jesus antwortete aber und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach, es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach, ja, Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch unter ihre Herren fallen. Vom Tisch ihrer Herren fallen. Dritter Punkt, es braucht einen Aberglauben. Was ist das? Die Frau sagt, ja, aber. Sie sieht irgendwo die Fakten und dann sagt sie, aber. Das nenne ich jetzt hier mal Aberglauben. Die Frau hatte mittlerweile schon einiges versucht. Ich meine, versetz dich mal in ihre Situation. Sie kommt mit den großen Hoffnungen, sie redet mit Jesus und hat wahrscheinlich gedacht, Jesus sagt, kein Problem, deine Tochter ist gesund. Aber er reagiert überhaupt nicht auf sie. Dann kriegt sie mit, wie die Jünger mit Jesus reden und sagt, komm, stell sie zufrieden. Erfüll ja doch den Wunsch. Wir wissen doch, du kannst das. Du hast es schon so oft gemacht. Und Jesus sagt, Moment mal, das ist gar nicht meine Zielgruppe. Das ist eine Heidin. Ich bin fürs Volk Israel gekommen. Wärst du jetzt noch bereit, weiterzugehen? Und dann, als die Frau sagt, oder als sie dann vor ihm niederfällt, sagt sie, Herr, hilf mir. Sie hat immer noch nicht aufgegeben. Sie macht noch einen Versuch. Und dann weist Jesus sie im Prinzip noch zurecht und sagt, du bist es einfach nicht. Also das sind jetzt meine Worte, so hat es Jesus nicht genau gesagt, aber du bist es nicht wert. Du bist ein Hund. Hier sitzen die Kinder am Tisch, für die bin ich gekommen, aber nicht für dich. Und trotzdem, die Frau gibt nicht auf. Sie sagt, ja, aber auch für die Hunde fällt irgendwo noch was ab. Der vierte Punkt ist zweigeteilt. Du kannst dir aussuchen, welchen du davon nimmst. Dranbleiben lohnt sich, weil die Frau ist am Ball geblieben. Was machst du? Was mache ich? Wenn du jetzt schon 4 Wochen, 4 Monate, vielleicht 4 Jahre gebetet hast, immer wieder versucht hast, mit deiner großen Not vor Gott zu kommen, bleibst du dran oder gibst du irgendwann auf und sagst, ja, er ist halt nicht für mich gekommen, für Massoud vielleicht oder für Klaus oder für Ingrid, aber für mich scheint er nicht gekommen zu sein. Oder sagst du, Gott, hilf mir. Weil das ist, was sie gemacht hat. Am Anfang ist sie vielleicht mit einer Erwartungshaltung zu Jesus gekommen und sagt, Jesus, Sohn Davids, ich habe ein Problem. Jetzt ist sie schon auf den Knien und bittet einfach nur noch und sagt, hilf mir. Mittlerweile hat sie es zu ihrem ureigenen Problem gemacht. Sie redet gar nicht mehr von der Tochter. Sie sagt, ich möchte, dass mir geholfen wird. Sie merkt, dass sie keinen Anspruch hat, dass Jesus ihr hilft. Sie merkt, dass sie kein Recht auf Hilfe hat. Ich glaube, das ist eine Entwicklung, die sie hier in der kurzen Episode durchmacht. Aber sie hofft auf die Gnade von Jesus. Sie ist demütig. Und das wäre der zweite Unterpunkt. Entweder sagst du, dranbleiben lohnt sich, oder Demut. Es braucht Demut. Wenn du mehr aus der Ecke kommst, ich muss dranbleiben, dann benutzt Gott das, denke ich, dass unser Glaube oder dein Glaube wachsen kann. Auf der anderen Seite, irgendwann müssen wir so demütig sein und verstehen, ich kann es nicht von Jesus erwarten. Es ist keine Maschine, wo ich oben Gebet reinwerfe und wo unten das gewünschte Ergebnis rauskommt. Es ist Gnade. Jesus gibt uns oder er gibt uns nicht. Aber er möchte, dass wir eine Einstellung haben, wo wir wirklich demütig sind, wo wir auf den Knien sind und sagen, bitte hilf mir. Und darauf vertrauen, dass seine Gnade uns heilt, uns den Wunsch erfüllt. Und dann, wenn wir diese Demut haben, sollen wir aber nicht weggehen und warten, ob irgendwas passiert. Wir sollen nicht aufgeben, sondern wir sollen dranbleiben. Und eine schöne Stelle, wo man sieht, wie jemand dran geblieben ist, ist im 1. Petrus, Kapitel 32. Entschuldigung, nicht 1. Petrus, 1. Mose. Bisschen die andere Richtung. 1. Mose 32. Und Thomas hat schon gedacht, 1. Petrus 32, seit wann gibt es da so viele Kapitel in der Bibel? Aber 1. Mose 32, Vers 27. Vorgeschichte ist hier, dass Jakob mit einem Mann kämpft, mit einem Mann ringt. Stellt sich dann heraus, dass es im Prinzip, dass er mit Gott gerungen hat. Vers 27. Der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht gehen, es sei denn, du segnest mich. Das war die Einstellung, die Jakob hatte. Er sagte, ich will, dass du mich segnest, ansonsten lasse ich dich nicht in Frieden. Und ich denke, das passt auf diese Geschichte und kann auf meine und deine große Not passen. Wir verstehen, demütig, wir brauchen die Gnade. Wir haben keinen Anspruch darauf. Aber wir werden nicht loslassen, bis Gott es uns gibt oder bis wir sterben. Dann können wir ihn dafür nicht mehr bitten. Vers 28 in Matthäus 15. Fünfter und letzter kurzer Punkt. Ende gut, alles gut. Vers 28. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Und dann in Markus Kapitel 7, die Parallelstelle, da ist es ein bisschen ausführlicher noch beschrieben. Markus Kapitel 7, Vers 29. Jesus sprach zu ihr: Um dieses Wortes willen gehe hin. Der böse Geist ist von deiner Tochter ausgefahren. Sie ging hin in ihr Haus und fand das Kind auf dem Bett liegen, und der böse Geist war ausgefahren. Von großer Not bis Ende gut, alles gut. Was ist dazwischen passiert? G für große Not, N für nicht ein Wort, A für Aberglaube, D für Durchhalten bzw. dranbleiben lohnt sich, oder D für Demut und E für Ende gut, alles gut, macht das Wort Gnade. Und das ist, auf was wir angewiesen sind. Und egal, auf eine Art und Weise, ob wir hier auf Erden unsere große Not von Gott genommen kriegen oder nicht. Einer Sache können wir sicher sein. Wir haben die Gnade von Gott zugesprochen bekommen. Wir haben sie sicher. Und woher weiß ich das? Weil wir Jesus am Kreuz haben sterben sehen. Nicht persönlich, aber im übertragenen Sinne. Gott war bereit, Jesus für uns sterben zu lassen. Und was haben wir dazu beigetragen? Gar nichts. Bestenfalls unsere Sünde. Aber zu der Zeit, wo Jesus gestorben ist, waren wir noch gar nicht am Leben. Wir haben nichts dazu beigetragen. Und trotzdem bin ich persönlich davon überzeugt, dass Jesus in dem Moment, wo er dort hing am Kreuz, an jeden Einzelnen von uns gedacht hat. Und gedacht hat, ich halte weiter durch, weil eines Tages werden die Leute, meine Söhne und Töchter dann sagen, Jesus ist mein Herr. Und dann haben sie die Zuversicht auf ewiges Leben mit mir. Und das ist, was die Gnade auf jeden Fall für uns tut. Das ist auf jeden Fall die große Not, die Jesus von uns nehmen wird. Darauf können wir uns verlassen, wenn wir demütig bleiben und Jesus als unseren Herrn weiter annehmen. Er wird und er hat schon durch die Taufe zum Zeitpunkt der Taufe unsere Sünden vergeben und hat uns mit ihm auferstehen lassen, sodass wir jetzt mit Zuversicht auf ein Leben in Ewigkeit mit ihm, mit Gott blicken können. So lasst uns beim Brot und Wein durch die Reihen gehen, vielleicht darüber nachdenken, wo ist unsere große Not? Wie können wir vielleicht auf Neues Zuversicht schöpfen, um weiterzumachen, um weiter auf die Gnade zu warten, um uns nicht von Satan ablenken zu lassen, sondern auf Gott zu vertrauen. Und auf der anderen Seite dankbar sein, egal was passieren wird. Das Wichtigste haben wir schon bekommen. Wir stehen unter der Gnade von Gott und wir wissen, dass wir in Ewigkeit im Himmel mit ihm vereint sein dürfen. Lasst uns beten. Vater, es ist unglaublich, wie du uns liebst, wie du uns segnest, wie du uns gesegnet hast, wie du uns noch segnen möchtest. Es gibt so viel, wie Dirk am Anfang in der Begrüßung schon gesagt hat, was wir irgendwo nicht verstehen, was einfach zu groß für uns ist. Warum wir beten sollen, du kennst all unsere Nöte schon. Warum du manche Gebete beantwortest, sie schnell beantwortest, andere Gebete für uns vielleicht nicht erkennbar beantwortest oder wo wir denken, sie werden nicht beantwortet. Und teilweise du sie auch wirklich nicht beantwortest, vielleicht in der Zukunft beantworten wirst. Aber wir verstehen so vieles nicht, wieso und warum. Und nichtsdestotrotz, Vater, du hast uns dein Wort gegeben und hast uns deutlich gemacht, dass wir durch die Taufe, durch die Vergebung der Sünden mit dir vereint sein dürfen und dass wir das nicht nur hier auf Erden sein können, sondern dann ohne Leid, ohne Tränen, ohne Trauer, im Himmel, in Ewigkeit. Vater, hilf uns, unseren Alltag mit diesen Gedanken irgendwo immer zu beschreiten, dass wir wissen, wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Und wir schauen auf irgendwas, was in der Zukunft ist, was so unfassbar viel länger ist als die kurze Zeit, die wir hier auf Erden haben können. Vater, wir lieben dich. Danke, dass du uns noch viel mehr liebst. Danke, dass du bereit warst, Jesus für uns am Kreuz zu opfern. In Jesu Namen. Amen.